Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Journalist Burkhard Birke, Redakteur und ehemaliger Auslandskorrespondent beim Deutschlandradio. Hallo, herzlich willkommen im Studio.
Ja, schönen guten Tag.
Burkhard Birke ist ein Mann, der hat in seinem Berufsleben als Auslandskorrespondent in sehr vielen Regionen der Welt gelebt. In Washington D.C., in Brüssel, in Großbritannien, in Frankreich. Das sind noch, glaube ich, gar nicht alle, die ich da aufgezählt habe. Herr Birke, wo war es denn am schönsten?
Oh, das ist jetzt eine wirklich schwere Frage. Aber ich glaube, weil ich nur gut 2 Jahre in den USA war, ist dann sowas, wo man dann dem nachtrauert. Da sagt man, da hätte man auch gerne länger bleiben können. Aber jeder Ort ist spannend auf seine Art und Weise. Und das Schönste irgendwie ist dann doch, wenn man dann nach Jahren heimkommt, oder sich nochmal eine neue Heimat suchen muss. Und die habe ich mir vor 11 Jahren nach Paris hier in Berlin gesucht und muss sagen, hier bin ich angekommen. Also Berlin ist die Stadt in Deutschland, vielleicht die einzige, wo ich mir vorstellen kann, alt zu werden.
Wow, da hat man was erreicht, wenn man das gefunden hat, würde ich sagen.
In der Tat, auch jetzt, wenn ich jetzt von meinen Reisen zurückkomme, zuletzt eben 3 intensive Wochen im Wahlkampf in Brasilien und dann kommt man zurück nach Berlin und sieht, ach, hier ist die Unsicherheit nicht so groß, hier gibt es Armut, aber es ist nicht so wie in Brasilien. Und dann sagt man immer, ja, man lernt seine eigene Heimat manchmal auch besser zu schätzen.
Ja, und wir lernen heute die Themen des Tages besser zu schätzen. Das mache ich gemeinsam in der nächsten Radiostunde mit Burkhard Birke oder in einer guten halben Stunde Podcast. Ich freue mich drauf. Schön, dass Sie zuhören. Die Diskussion rund um die One Love Kapitänsbinde, die geht weiter. Und am Abend war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der Sendung Markus Lanz zu Gast. Und der ist vom Moderator Markus Lanz gefragt worden, ob er selber diese One Love Binde mit diesem Herz, mit dem Regenbogen drauf, bei der Fußball-Weltmeisterschaft anlegen würde. Und dann hat er das hier gesagt.
Naja, ich bin nicht der Medienberater des DFB und ich bin nicht Manuel Neuer, aber bietet sich an, oder? Dann würden wir sehen, was passiert.
Also die One Love Binde, würden Sie empfehlen zu tragen, ja?
Ja, ich bin ein Politiker, der versucht, seinen Job vernünftig zu machen, aber was würde passieren, wenn es jetzt passiert?
Ja.
Man würde es doch gerne wissen und ich würde es vielleicht darauf ankommen lassen.
Also er würde es drauf ankommen lassen. Er rät also doch so zwischen so einem Lachen den Spielern, in dem Fall ist ja eine Männer-Fußball-Weltmeisterschaft, diese Kapitänsbinde anzulegen. Oder er rät es zumindest Manuel Neuer. Mein Gast heute ist der Journalist Burkhard Birke. Herr Birke, stimmen Sie Robert Habeck zu? Würden Sie Manuel Neuer auch raten, diese Binde heute beim Spiel gegen Japan anzulegen?
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde alle 11 Spieler mit der Binde auflaufen lassen. Und ich hätte mir gewünscht, dass diese 7 Nationen, ich glaube, es waren alles Europäer, die das vorhatten, dass ihre Kapitäne diese Binde tragen, dass die sich da abgesprochen hätten und alle 7 Mannschaften komplett mit dieser Binde auflaufen. Und dann hätte ich mich mal gefragt, was die FIFA macht. Wollte sie dann 7 Mannschaften komplett ausschließen, dann wäre diese WM ein Flop geworden. Aber ich möchte doch mal grundsätzlich was sagen. Natürlich finde ich es nicht gut, Politik und Sport zu vermischen. Aber dadurch, dass eben große Sportveranstaltungen nun jahrelang schon in Autokratien, ob es jetzt die Olympischen Spiele in China oder in Russland waren, auch die Fußball-WM und alles waren, gingen, ist das ja schon passiert, dass sich Politik und Sport vermischen. Aber grundsätzlich finde ich es auch nicht richtig, dass zum Beispiel russische Sportler, die sich überhaupt nicht irgendwie in diese Geschichte mit diesem Ukraine-Krieg eingemischt haben, dass die bestraft werden und bei bestimmten internationalen Veranstaltungen ihren Sport nicht ausüben dürfen. Das sollte man mal grundsätzlich hinterfragen. Aber Menschenrechte, für Menschenrechte einzustehen, das ist was Ehrenwertes. Und da muss man auch für seine Werte stehen. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass die gesamte deutsche Mannschaft heute mit dieser Binde auflaufen. Dann hätte ich mal gesehen oder möchte ich mal sehen, was die FIFA tut.
Obwohl ich mich trotzdem frage, wie groß dieses Zeichen eines Stück Stoffs am Oberarm ist, um dann für Menschenrechte einzustehen. Ich meine, wir müssen uns nochmal vor Augen führen. Ich glaube, das ist ja allen bekannt. Das findet in Katar statt. Da werden Menschenrechte eben nicht geachtet. Wir diskutieren jetzt seit Tagen nur über dieses Stück Stoff. Und mich nervt schon, dass auch diese Menschenrechtssituation in dieser Berichterstattung oder auch in der Diskussion oft nicht so eine große Rolle spielt. Also es bleibt dann beim Stoff oft stehen. Und ich frage mich, ob wir nicht eine andere Form finden müssen, auch über über dieses Einstehen für Menschenrechte zu berichten. Also es gab zum Beispiel, das ist medial nicht so groß aufgegriffen worden, in Herne in Nordrhein-Westfalen am Wochenende zu Beginn der WM ein Kunstwerk. Da hat ein Künstler 20.000 Grabkerzen in die Ränge eines Stadions gestellt, um eben auf die Schicksale der gestorbenen WM-Arbeiter in Katar aufmerksam zu machen. Und da frage ich mich, das ist nicht so groß aufgegriffen worden. Drehen wir da vielleicht rund um dieses Stück Stoff ein bisschen zu sehr am Rad?
Naja, es ist jetzt die Möglichkeit, noch was zu tun vor Ort. Und da sind die Fernsehkameras der ganzen Welt drauf gerichtet. Und natürlich, die Tatsache, dass wir darüber diskutieren, hat auch damit zu tun, dass die Erbsünde ja schon viel früher passiert ist. Also diese WM hätte nie nach Katar vergeben werden dürfen. Da hätte man einfach das früher mal hinterfragen müssen. Aber jetzt muss man mit der Situation leben. Natürlich ist es auch verständlich, dass man das nicht auf dem Rücken der Spieler tun sollte. Ne? Und ich selbst bin ein absoluter Fußballfan. Ich gebe auch zu, ich boykottiere das nicht. Ich schaue mir die Spiele an, werde auch nachher wahrscheinlich reinschauen. Und ich habe ja selbst als Korrespondent, als ich in London war 1996, die deutsche Mannschaft begleitet bei ihren Europameisterschaftsspielen und habe auch darüber berichtet. Und das ist ein wunderschöner Sport, der auch Völker vereint. Es war toll damals zu sehen, als Deutschland die Engländer im Elfmeterschießen besiegt hatte, im Halbfinale damals, als ich dabei war.
6:5, glaube ich, oder?
Ja, und dann fiel man sich trotzdem um den Hals und sagt, ach, wir haben dieses Trauma mit dem Elfmeterschießen und so. Das ist Sport. Das ist Sport für mich. Versöhnend, verbindend, ne? Und man muss eben dann aber auch den Finger in die Wunde legen können. Und was ist anstößig an einer One-Love-Binde?
Da interessiert mich jetzt, also auf die One-Love-Binde können wir gleich nochmal kommen, aber weil Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass Sie selber in den 90ern ja auch als Sportberichterstatter gearbeitet haben, haben Sie denn den Eindruck, dass sich da in der Diskussion rund um diese Vermischung von Sport und Politik was getan hat? Also war das damals noch viel mehr getrennt und ist es jetzt doch deutlicher, dass Sport einfach von Politik nicht zu trennen ist? Oder würden Sie das nicht unterschreiben?
Doch, das unterschreibe ich voll. Leider ist es so, dass eben Politik den Sport instrumentalisiert, gerade wie das dann eben autokratische Regime getan haben mit Großveranstaltungen. Ich bedauere das und man sollte künftig bei der Vergabe von solchen Veranstaltungen, seien es die Olympischen Spiele oder eben Fußball-Weltmeister oder Europameisterschaften, sollte man viel mehr darauf achten, dass da eben auch die Standards, unsere Standards eingehalten werden. Aber die FIFA ist natürlich zusammengesetzt aus vielen Nationen, wo eben auch viele Autokraten drin sitzen.
Man kann es ja auch mal positiv drehen. Wir diskutieren da ja jetzt sehr stark drüber, sehr deutlich. Es gibt sehr, sehr viel Kritik jetzt eben nicht nur am DFB, der da eingeknickt ist und die Binde nicht tragen wird, sondern eben auch, wir diskutieren allgemein über diese Situation. Wir stellen in Frage, ob eine WM nach Katar gehört zum Beispiel. Das heißt, es kann ja auch was Gutes haben, festzustellen, dass Sport und Politik nicht trennbar sind.
Das kann was Gutes haben, aber wenn man dann die entsprechenden Konsequenzen zieht, ja. Und natürlich, es ist schon eine Binnendiskussion hier, vor allen Dingen in Europa. Denn wenn ich mich jetzt mal umhöre in Lateinamerika oder so, wo ich ja viele Kontakte habe, oder wir haben es heute Morgen in dem Bericht der Korrespondentin aus Japan gehört, da kümmert man sich momentan um dieses Thema Menschenrechte nicht. Und jetzt muss ich Herrn Habeck doch noch mal ein bisschen ans Bein treten. Er ist ja auch nach Katar gefahren und er wusste, dass die Menschenrechte dort ja mit Füßen getreten werden und hat praktisch um Gas gebettelt und ist ja dann auch vor den Kopf gestoßen worden, weil die nur langfristige Verträge machen wollten. Im Prinzip haben wir also kein Gas von Katar jetzt neu bekommen. Es ist alles immer relativ.
Sehen Sie denn jetzt nach dieser Wortmeldung eines Bundesministers irgendeine Chance, dass der DFB sich da noch umstimmen lässt? Oder erwarten Sie, dass das ganz normal über die Bühne geht, ohne Binde?
Es wird ohne Binde über die Bühne gehen. Also diese Nummer ist abgehakt. Diese Messe ist gelesen.
Heute ist wieder Generaldebatte im Bundestag. Wir werden also wieder politisch. Die wird traditionell vom Oppositionsführer eröffnet und darauf reagiert dann der Bundeskanzler. Letztes Mal ist Olaf Scholz da ziemlich aus sich rausgekommen, ist von seinem Redemanuskript abgewichen und hat Friedrich Merz ziemlich deutlich widersprochen. Das war damals als Überraschung wahrgenommen worden. Und heute war es eben wieder so weit und ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast, dem Deutschlandradio-Journalisten und ehemaligen Auslandskorrespondenten Burkhard Birke und mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Und da hören wir auch schon die Bundestag. Atmosphäre. Der hat die Generaldebatte für uns nämlich verfolgt und tut das weiterhin. Herr Capellan, nehmen Sie uns mal mit und erstmal vielleicht zu Friedrich Merz, der wie gesagt eröffnet hat. Welche Punkte hat der gemacht?
Naja, er hat natürlich reagiert auf das, was sich da in der Bundesregierung in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten abgespielt hat. Sie hören das im Hintergrund, läuft die Bundestagsdebatte noch. Ich stehe nämlich direkt im Foyer des Parlaments im Reichstagsgebäude. Und Friedrich Merz hat dann dem Kanzler in seinem Eingangsstatement, in seiner Rede vorgeworfen, dass vieles, was jetzt ja von der Bundesregierung, von der Ampelkoalition auf den Weg gebracht wird, all die Entlastungspakete zur Abfederung der gestiegenen Energiepreise beispielsweise oder auch die Außen- und Sicherheitspolitik, die Aufrüstung, bessere Ausrüstung der Bundeswehr, dass das alles viel zu spät und viel zu halbherzig daherkomme. Also Friedrich Merz hat Scholz vorgeworfen, beispielsweise den Verteidigungsetat nicht in dem Maße aufzustocken, wie er das versprochen habe, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung mindestens auszugeben. Und er hat dann darauf verwiesen, dass doch der Verteidigungsetat gekürzt worden sei in den aktuellen Haushaltsplanungen. Also wir hören ihn gleich mal. Friedrich Merz, der hat dann eben gesagt, die Zeitenwende, von der Olaf Scholz im Februar gesprochen hat, die hätte man doch viel mehr mit Leben ausfüllen müssen.
Herr Bundeskanzler, vor 9 Monaten hatten Sie die Chance, vielleicht sogar die historische Chance, dieses Land wirklich grundlegend zum Besseren hin zu verändern. Sie haben diese Chance nicht genutzt. Und wahrscheinlich werden Sie nach menschlichem Ermessen jedenfalls eine solche Chance auch nicht wiederbekommen.
Ich muss allerdings sagen, für mein Empfinden ist Friedrich Merz, der Oppositionsführer, dahinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Und ich hatte eigentlich auch erwartet, dass er den gestrigen Erfolg der Opposition, der Union in Sachen Bürgergeld, dass er den mehr betont hätte. Das habe ich so ein bisschen vermisst in der Rede. Und das war dann eigentlich ein Aufschlag für Olaf Scholz, den Bundeskanzler, da entsprechend zu reagieren.
Auf die Reaktionen schauen wir gleich. Burkhard Birke, Sie haben gerade auch schon genickt, während wir Frank Capellan zugehört haben. Ich habe mir auch noch mal ein Zitat notiert von Merz. Er hat der Ampel handwerklich miserables Regierungshandeln vorgeworfen und eben diese Zeitenwende, die aus seiner Sicht nicht eingelöst wird. Hat Friedrich Merz da vielleicht ja auch einen Punkt?
Jein, also ich habe immer noch den Eindruck und ich vermisse eigentlich die tollen Fragestunden aus dem britischen Parlament, wo wirklich die Fetzen fliegen und wo eine Dynamik drin ist. Also ich habe mir heute Morgen auch die beiden Beiträge vom Bundeskanzler und vom Oppositionsführer angehört und ich muss sagen, da war eigentlich wenig Pfeffer drin. Und man hat so den Eindruck, als würde stillschweigend diese große Koalition, die ja jahrelang regiert hat und uns ja in diese Lethargien und in diese Missstände in vielen Bereichen, denken wir nur an den Ausbau des Digitalen, geführt hat, als würde die stillschweigend fortgesetzt. Also von daher gesehen waren eben die Angriffsflächen für Friedrich Merz auch gar nicht so groß, weil natürlich steht die CDU und die CSU, stehen die mit in der Verantwortung für den Zustand unseres Landes und so eine Zeitenwende in Kriegszeiten in der Ukraine einzuleiten, ist auch nicht so schwer. Natürlich, Waffenlieferungen hätten schneller erfolgen können. Man hätte schon vielleicht bei der Bundeswehr mehr bestellen können, dieses 100-Milliarden-Paket umsetzen. Das war wirklich der einzige richtige Punkt, wo Friedrich Merz für mich gepunktet hat heute Morgen.
Ich finde das jetzt ganz interessant, wenn ich mich da einschalten darf, Herr Burkhard Birke. Ich hätte da jetzt auch gerne nachgefragt, wie deine Erfahrungen sind mit deiner Wahrnehmung, die du hattest während deiner Zeit als Korrespondent in London. Und natürlich ist das sicherlich ein ganz anderes System, eine andere politische Kultur. Ich würde aber jetzt schon sagen und dann eine Bresche schlagen für den Bundeskanzler. Wir haben den in der letzten Haushaltsdebatte als aufbrausenden Sozialdemokraten erlebt, der Merz scharf attackiert hat, laut im Ton, so wie man das dem Olaf Scholz eigentlich lange Zeit gar nicht zugetraut hatte. Und ein wenig zumindest hat sich das heute auch fortgesetzt. Also das würde ich gerne auch mal einspielen, wie dann Olaf Scholz auch versucht hat, mit Ironie, mit Witz zu reagieren auf diese Anfangsrede von Friedrich Merz. Er hat dann Und da würde ich Burkhard Birke recht geben. Er hat wie in einer Litanei im Stile von großem Eigenlob alles aufgezählt, was diese Bundesregierung in dieser Krisenzeit auf den Weg gebracht hat. Aber er wollte es eben nicht gelten lassen, dass alles viel zu spät, viel zu langsam gekommen sei, wie von Friedrich Merz gesagt. Und wir hören das jetzt gleich. Er meinte dann, ich fühle mich da an Alice im Wunderland erinnert.
Und dann höre ich, dass Sie, Herr Merz, sich beim CDU-Parteitag hinstellen und allen Ernstes behaupten, nicht die letzten 16 Jahre CDU-geführter Bundesregierung seien das Problem unseres Landes, sondern die letzten 16 Wochen unter Führung der Ampelkoalition. Da kann ich nur sagen, wer das glaubt, der glaubt auch an sprechende weiße Kaninchen. Willkommen in Alices Wunderland. Willkommen im Wunderland der CDU-CSU, wo die Realität auf dem Kopf steht.
Also vielleicht nicht ganz das, was man im britischen Unterhaus erleben kann, aber für hiesige Verhältnisse war das dann doch einigermaßen lebhaft, wie das dann hier weitergegangen ist.
Und Herr Birke, Sie haben gegrinst.
Genau, Frank, du hast vollkommen recht, dieser Vergleich mit Alice im Wonderland, im Wunderland, das hat schon durchaus Qualität britischer Parlamentsdemokratie in der Tat. Und Olaf Scholz war natürlich damals in der Zeitenwendenrede, da war er richtig gut, also in der früheren Haushaltsrede. Aber heute, ja, dann. Aber natürlich, für mich war er heute auch Sieger nach Punkten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der Kanzler, der besonnen ist und auch ruhig weitermacht und auch einfach aufzählt, was er da erreicht, das ist ja auch viel wert. Ich meine, Sie haben es gesagt, Herr Birke, Sieger nach Punkten. Ich meine, gerade beim Thema Bürgergeld gibt es jetzt einen Kompromiss. Details zur Energiepreisbremse werden bekannt. Also er kann ja schon auch Handlungsfähigkeit demonstrieren da momentan.
Ja, also ich fand schon, dass er jetzt aufgezählt hat, dass man einiges auf den Weg gebracht hat. Und nochmal, also ja, er hat heute auch mit diesen ein, zwei schönen, blumigen Aussprüchen schon die Debatte meines Erachtens für sich entschieden. Und die Alternativen, die die Union aufzeigt, ja, viel ist da ja nicht gekommen an Alternativen. Was sollte man sonst machen? Also von daher gesehen, ja, ganz klar. Also ja, natürlich vergessen wir auch nicht, ich meine, warum hat Olaf Scholz eigentlich die Wahl vor einem Jahr gewonnen? Weil er mit seiner ruhigen Art auch vielleicht des Aussitzens hin und wieder vielleicht für viele Bürger auch die Kontinuität von Angela Merkel war, die ja genau das immer gemacht hat. In Krisen ruhig zu bleiben, viele Dinge auszusitzen und einfach nach vorne zu schauen.
Ja, wobei man natürlich dann auch sagen muss, das ist ihm ja dann auch zum Vorwurf gemacht worden. Etwa, als es um die Frage der Waffenlieferungen in die Ukraine ging, dass er sich da nicht positioniert hat, dass er da nicht bereit war, das zu liefern, was ja auch aus den eigenen Reihen, dann aus den Reihen der Ampelkoalition beispielsweise gefordert wurde. Heute würde ich allerdings sagen, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder dieses mantrahaft vorgetragene You'll never walk alone gehört von Olaf Scholz. Das hat er sich heute verkniffen. Er hat ja den Bürgern immer sagen wollen, wir lassen euch in der Krise nicht allein. Wir unterstützen euch bei der Bewältigung der Inflation, bei den gestiegenen Energiepreisen. Und da kann er natürlich heute zu Recht sagen, wir haben jetzt geliefert. Da mag man drüber streiten, ob das nicht schon früher hätte kommen müssen. Aber wenn ich eben ans Bürgergeld denke, wenn ich daran denke, wie die Gaspreisbremse jetzt umgesetzt werden soll, da hat man ja auch nochmal nachgelegt. Da gibt es für die sogenannte Winterlücke Januar, Februar jetzt auch entsprechend Geld. Also da kann er natürlich jetzt auch zu Recht sagen, wir lassen euch nicht alleine, seht her, wir haben das jetzt umgesetzt.
Nur ein Satz noch. Ja, er hat da Pflöcke eingeschlagen und er hat ein Ziel vorgegeben, 2040 klimaneutral. Habe ich mir ganz groß notiert und hoffe, dass er da drauf hinarbeitet.
Burkhard Birke und Frank Capellan über die Generaldebatte und den Schlagabtausch zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Vielen Dank bis hierhin. Mein Gast ist heute Mittag Burkhard Birke. Er ist Redakteur und Reporter beim Deutschlandradio und hat viele Jahre, das haben wir ja jetzt schon öfter auch durch Einblicke gehört, als Auslandskorrespondent gearbeitet. Ende der 80er in Washington, in den 90ern in Brüssel, dann in London, dann in Paris und seit etwas mehr als 10 Jahren ist er hier in Berlin. Aber das hält ihn nicht davon ab, weiter als Reporter zu reisen, zum Beispiel nach Lateinamerika. Wir haben mal im Archiv ein bisschen gekramt und die viele Auslandserfahrung, die hört man ziemlich deutlich.
Maintenant céder la parole à monsieur Birke,
quien está en el estudio ahora mismo, periodista de Deutschland Radio, Burkhard Birke.
So with us today is Burkhard Birke from German public radio Deutschland Radio. who's a former France correspondent.
Je vais vous raconter une petite anecdote l'autre jour.
I reckon, I mean, if it really comes down to a showdown between Marine Le Pen and any other candidate, and I really say any.
Unico periodista alemán que ha podido entrar como periodista a Venezuela en estos últimos meses o años.
Also am Anfang hat man da die Moderatorinnen, Moderatoren gehört, die Sie ankündigen. Am Ende haben Sie ein bisschen berichtet, zum Beispiel auf Spanisch aus Venezuela. Wie oft mussten Sie denn Ihren Namen im Ausland buchstabieren? Also mein Favorit gerade war ja Burkhard Berg.
Ja, der Name war immer ein Zungenbrecher, obwohl ich ganz glücklich bin mit meinem Namen, weil er im deutschen Radio eigentlich ganz gut klingt.
Haben Sie recht.
Ja, das war immer ein Zungenbrecher, aber daran sollte es nicht scheitern. Ja, aber es ist schon so, dass mit den Fremdsprachen, die ich spreche, ich habe ja Sprachen und VWL studiert damals an der Universität des Saarlandes, und die Sprachen waren immer das, was mir viele Türen geöffnet hat, weil die Sprache ist der Schlüssel zu einer Kultur, zu einem Land. Und ich schwöre, wenn ich nicht gut perfekt Spanisch gesprochen hätte, wäre ich in Venezuela ganz schön auf den Bauch gefallen oder so. Ich war ja damals bei der Wahl der verfassungsgebenden Versammlung vor ein paar Jahren der einzige westliche Journalist, der von außen nach Venezuela rein durfte. Ich habe wie durch ein Wunder ein Visum bekommen. Und dann erlebt man schon Dinge mit dem letzten Flieger, da von Air France noch reingekommen. Dann wurden die Flüge eingestellt. Da musste ich irgendwie auf dem Landweg über Kolumbien fast illegal nach Kolumbien einreisen. Also es waren schon sehr abenteuerliche Dinge dabei. Und man wird eben Zeitzeuge auch der Geschichte, wenn ich dran denke, dass ich, als ich ganz junger Reporter in Washington war, die Amtseinführung von George Bush Senior. Und die sollte eigentlich kurz vor Mittag, also 6 Uhr abends deutscher Zeit sein. Da hätte er schon den Amtseid abgelegt haben müssen. Und ich musste live auf Sendung mit dem Amtseid, aber kurz nach 6 für 6 ARD-Sender. Und dann hat sich das alles so verzögert. Amerika war einige Minuten ohne offiziellen Präsidenten und ich konnte live draufgehen. Und das zum Beispiel, oder der erste Start eines Space Shuttles nach dem Challenger-Unglück, wo ich mit neben Klaus Kleber oben auf der Bank saß und wir beide darüber berichtet haben. Die Verhandlungen in Maastricht, als das Paket geschnürt wurde, der Wahlsieg von Tony Blair, der Tod von Diana, der Sieg von Sarkozy. Also wenn ich so zurückblicke, dann habe ich viele, viele spannende Dinge erlebt und auch Menschen kennengelernt. Und die wichtigste Erkenntnis war, man muss allen, ob es ein großer Künstler, ein Präsident ist, immer auf Augenhöhe begegnen. Das sind auch nur Menschen.
Und ich darf es vielleicht verraten, Sie gehen ja Ende des Jahres in den Ruhestand und Sie haben eine Rundmail auch geschrieben und zu einem Umtrunk eingeladen. Und da sagen Sie nicht, Sie gehen Ende des Jahres in Rente, sondern Sie schreiben, Sie müssen in Rente. Das klingt fast, als würden Sie diesen Job eigentlich gerne noch ein bisschen weitermachen.
Oh ja, und ich hoffe, dass ich ihn auch noch ein bisschen weitermachen kann, in dem Sinne, dass wenn ich auf Reisen bin oder wenn ich schöne exklusive Geschichten habe, dass ich die dann nach wie vor dann im Radio oder auch im Fernsehen. Ich habe ja früher auch mal Fernsehen gemacht für RIAS TV, für den Saarländischen Rundfunk, dass ich da vielleicht auch noch mal ein bisschen was machen kann. Aber natürlich, irgendwann ist es Zeit zu gehen und es gibt ja auch schöne Hobbys und so. Aber ja, ich mache meinen Job mit Herzblut, vor allen Dingen die letzten Jahre, wo ich viel in Lateinamerika unterwegs war. Sie haben ja meine Stationen aufgeführt. Das war aber immer ein Wunderpunkt. Ich hatte mich, glaube ich, noch nie so oft beworben wie für die beiden Posten, die die ARD immer hatte, oder auch bei anderen Medien, Buenos Aires oder Mexiko-Korrespondent zu werden. Und leider hat das nie geklappt. Ich war sehr viel unterwegs, bin auch sehr zufrieden, war in vielen tollen Ländern. Aber mein Herzenswunsch war das immer. Und da bin ich auch dem Deutschlandradio dankbar, dass es die letzten Jahre als Reporter im Reporterpool möglich war, dann eben nach Brasilien, nach Nicaragua, in das Gefangenenlager nach Guantanamo zu fahren, nach Kuba, also in viele, viele Länder meiner Herzensregion Lateinamerika, und von dort eben die Geschichten mitzubringen, die einfach die Korrespondenten, die vor Ort sind, nicht liefern können, weil das einfach zu rechercheintensiv ist und sie ständig die Aktualität an der Backe haben.
Wenn Sie jetzt zurückschauen, Sie haben ja gerade schon ganz viele Anekdoten, ganz viele Stationen, ganz viele Themen auch genannt, aber gab es für Sie so den einen Reporter-Moment, den Sie nie vergessen werden?
Das eine war, was ich schon erwähnt hatte, mit George W. Bush, das war toll, dann Maastricht, als dann zwei Uhr nachts irgendwann die Verhandlungen gelungen waren und die Geschichte mit dem ersten Start des Space Shuttles, das hat mich so ergriffen. Man sitzt dann 5 Kilometer entfernt von dem Launchpad da unten in Cape Canaveral und zählt praktisch die Sekunden. Nach 72 Sekunden nach dem Start war damals das Shuttle explodiert. Und der unglaubliche Jubel, der dann ausbrach, nachdem die 72 Sekunden vorbei waren.
Und es nicht explodiert ist sozusagen.
Genau. Sie merken, es verschlägt mir fast die Stimme, aber die Erinnerung dran war schon fulminant. Aber auch die Beerdigung von Diana oder so, das waren Momente. Ich war der einzige greifbare London-Korrespondent der ganzen ARD. Die anderen waren auf Reisen oder im Urlaub. An diesem Sonntagmorgen, als das Telefon klingelte und mir jemand sagte, Lady Di ist gestorben. Und dann dachte ich, das wäre ein Witz. Aber dann machte ich die BBC an und dann war es bitterer Ernst. Und dann bin ich von morgens um 6 Uhr bis abends um 9 nicht mehr vom Schreibtisch aufgestanden, weil ich einen Nachruf nach dem anderen live und schriftlich gemacht hatte damals.
Verrückt. Wenn Sie jetzt zum Abschluss vielleicht noch einen Tipp loswerden dürften für Menschen, die sich ja im weitesten Sinne für dieses Feld interessieren, was würden Sie denn Menschen, die jetzt am Anfang stehen, für einen Rat mitgeben?
Jungen Journalisten sage ich immer, studiert nicht Journalismus, den könnt ihr so lernen. Studiert ein Spezialfach oder spezialisiert euch und seid breit aufgestellt. Also ich meine, das ist auch was Tolles. Ich durfte über Sport berichten, Musik, über Kultur, über Tanzveranstaltungen, nicht nur das Schwarzbrot, Politik und Wirtschaft. Das muss sein, ist ganz klar. Man kann seine Hobbys im Beruf ausleben. Also Augen auf, Ohren auf und viel Sprachen lernen, wenn ihr die Welt und die Menschen verstehen lernen wollt. Und du bist das Korrespondent, die Brille, durch die dein Volk zu Hause oder die Leute zu Hause, die dich hören, die Welt sehen. Das ist eine Riesenverantwortung. Und diese Verantwortung immer zu schätzen und immer parat zu haben. Man ist die Brille durch die, oder man ist die Ohren für den Deutschlandradiohörer in diesem Fall. Und das ist eine riesige Verantwortung. Und ich bin stolz, dass ich sie haben durfte.
Wir möchten jetzt auf Brasilien schauen. Der ehemalige Präsident Bolsonaro hat da nämlich Klage vor dem Wahlgericht eingereicht, um die Stimmen von einigen elektronischen Wahlcomputern für ungültig erklären zu lassen. Es sei, so sagt er, zu irreparablen Funktionsstörungen gekommen. Macht er da jetzt doch noch den Mini-Trump, Burkhard Birke? Hatten Sie das erwartet?
Absolut. Jetzt hatte ich es nicht mehr erwartet, weil ja der Wahlsieg zumindest auch von seinen Verbündeten anerkannt worden ist. Aber Bolsonaro ist ja so wie in einem Tunnel verschwunden. Er hat nur ein 2-minütiges Statement nach der Wahl abgegeben und das auch erst 2 Tage nach dem Verkünden des Ergebnisses. Und der oberste Wahlgerichtshof, den es in Brasilien gibt, um die Wahl zu legitimieren und alles zu kontrollieren, hat ja das Ergebnis eigentlich schon ratifiziert. Und jetzt kommt er und kommt seine Partei, die Partido Liberal, um die Ecke und sagt, ja, bei 279.000 Wahlurnen, knapp der Hälfte, elektronische Wahlcomputer sei ein Identifikationsproblem. Man hätte da nicht ganz genau zuordnen können und deshalb müsse die Wahl angefochten werden. Jetzt hat aber Alexandre Moraes, das ist der oberste Richter dieses Wahlgerichtshofes, gesagt, ja, okay, wenn das so ist, dann müsst ihr aber auch bitte dann zeigen, wie das beim ersten Wahlgang war. Denn es wurde ja in 2 Etappen gewählt und beim ersten Mal ging es ja auch um die Kongresswahlen. Und da ist ja die Partei von Bolsonaro stärkste Partei geworden. Also dann würden wahrscheinlich auch viele Abgeordnete von Bolsonaro womöglich wieder ihr Mandat verlieren. Das war wohl der Hintergedanke bei Moraes. Und er hat ja recht. Die gleichen Maschinen wurden beim ersten wie beim zweiten Wahlgang eingesetzt. Also wenn es dann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein sollte, was allerdings andere Fachleute und selbst das Militär bezweifeln, dann müsste eben auch das Ergebnis der ersten Runde der Wahl irgendwie teilweise annulliert werden. Jetzt warten wir ab, was der Tag heute bringt, ob die 24-Stunden-Frist, die gesetzt worden ist vom Wahlgerichtshof, jetzt eingehalten wird, ob Papiere nachgereicht werden, denn sonst wird der Antrag wohl abgeschmettert. Aber was wir gesehen haben, waren ja massive Proteste der Lastwagenfahrer, die haben übrigens seit August fast einen Mindestlohn extra von der Regierung bekommen. Ne? Man wirklich sagen kann, das war Stimmenkauf. Ja? Die Taxifahrer übrigens auch, die blockieren ja immer noch in einigen Staaten wie Mato Grosso und Usul die Straßen. Es gibt ja immer noch Bolsonaro-Anhänger, die vor den Militärkasernen demonstrieren und sagen, es müsse einen Putsch geben. Also die Gefahr ist nicht ganz gebannt. Und es ist das Szenario, was mir auch viele Philosophen und Politologen während meiner zahlreichen Interviews vor Ort, als ich am Anfang des Wahlkampfes da war, beschrieben haben, dass genau das eintritt. Und Brasilien wird mit dem Bolsonarismus auf lange Zeit leben müssen. Es wird dieses rechtsextreme Lager geben, wobei natürlich nicht alle Menschen, die Bolsonaro gewählt haben, diesem Lager zuzuordnen sind. Das möchte ich hier ganz ausdrücklich klarstellen.
Jetzt muss noch einer mit dem Bolsonarismus leben. Das ist der neue Präsident Lula da Silva. Der soll ja am 1. Januar als neuer Präsident vereidigt werden. Wie schwer wird es denn für ihn jetzt mit diesen Ereignissen im Rücken, Dinge zu bewegen?
Enorm schwer, aber Lula ist ein alter Fuchs und ist ein alter Taktiker und er hat ja eines schon geschafft, dass er neulich auf der COP27 auf der Weltklimakonferenz Brasilien praktisch wieder in die internationale Staatengemeinschaft zurückgeführt hat, indem er gelobt hat, dass kein weiterer Baum im Amazonas gefällt werden soll. Ob er es einhalten kann, muss man auch sehen. Hier muss man auch fairerweise sagen, dass in Lulas ersten Amtszeiten auch die Rodungen im Amazonas damals sehr, sehr hoch waren. Also schon auf dem Rekordniveau, das dann nachher allmählich runtergefahren wurde. Aber wenn er es vorhat, gut. Aber er muss natürlich gegen einen Kongress regieren, wo, ich habe es gesagt, die Partei von Bolsonaro, stärkste Partei, ist 99 von 513 Abgeordneten. Dann gibt es die Bancada Evangelica, die ganzen Evangelikalen, die eingezogen sind, die natürlich auch tendenziell eher sehr konservativ sind. Also er regiert gegen einen Mitte-Rechts-Kongress und da muss er Bündnisse schmieden. Er hat ja einen Vizepräsidenten, der eher aus dem konservativen Lager kommt, Geraldo Alckmin. Und das ist eine Taktik, aber er muss aufpassen, weil das erste Mal in seinen ersten Amtszeiten wurden massiv Politiker bestochen, eben um Gesetzesvorhaben durch das Parlament zu bringen. Das Problem in Brasilien ist, dass die Parteienlandschaft total fragmentiert ist und es keine klaren Mehrheiten im Kongress gibt. Und damals wurden eben massiv Leute gekauft, Korruption herrschte und auch Lula musste zugeben, dass sein Umfeld, die PT, die Partido Trabalhador, die Arbeiterpartei, hoch korrupt war. Im Umfeld von Lula sind 300 Personen mehr oder weniger der Korruption überführt worden. Und das will ja schon was heißen. Er selbst war 580 Tage im Knast. Man konnte ihm nichts nachweisen. Und er wurde wegen Verfahrensfehler wieder auf freien Fuß gesetzt. Aber ein Freispruch erster Klasse war das nicht. Und das sind die Vorbehalte, die viele Brasilianer, die Bolsonaro gewählt haben, gegen Lula haben. Also die sind dann nicht im rechten Lager, sondern die haben einfach Vorbehalte gegen diesen Mann aus der Arbeiterpartei, dessen Regierungen früher doch ziemlich korrupt waren. Und das muss man sehen, das spürt man einfach vor Ort. Das ist Lula ist so eine Lichtgestalt hier in Europa, vor allen Dingen für die Linke. Aber man muss einfach die Realität sehen, dass er mit seiner Partei und den Machenschaften seiner Partei viele in Brasilien verprellt hat und die ihm nicht das Vertrauen schenken.
Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon wollte gern im Oktober 2023 ein Referendum stattfinden lassen, bei dem die Schottinnen und Schotten über eine Unabhängigkeit abstimmen sollten. Das oberste Gericht in Großbritannien hat das aber jetzt abgelehnt. Die Befugnis, eine solche Abstimmung anzusetzen, sei dem Parlament des Vereinigten Königreichs vorbehalten, erklärte der Präsident des obersten Gerichtshofs, Robert Reid heißt der. Daher habe das schottische Parlament eben nicht die Berechtigung, ein Referendum zur schottischen Unabhängigkeit zu beschließen. Burkhard Birke ist mein Gast. Sie waren langjähriger Großbritannien-Korrespondent, haben mir auch gerade schon erzählt. Sie haben direkt das alles live verfolgt heute. Es wird also keine Neuauflage des Referendums von 2014 geben. Wie beurteilen Sie denn diese Entscheidung?
Es war zu erwarten eigentlich, weil es ist natürlich mit der Devolution, die ich noch als Korrespondent erlebt habe, 1998 so geregelt, dass eben zum ersten Mal in fast 300 Jahren überhaupt wieder ein schottisches Parlament geschaffen wurde, aber mit ganz limitierten Kompetenzen. Also die sind schon in der Sozialpolitik, fürs Gesundheitswesen dürfen sie schon eigene Entscheidungen treffen. Aber die wichtigen Entscheidungen, politischen Entscheidungen werden immer noch im Parlament von Westminster gefällt, wo ja auch die SNP, die schottische Nationalpartei, vertreten ist. Und zwar für Schottland majoritär. Von daher gesehen bestimmen ja auch die schottischen Abgeordneten die Politik des Vereinigten Königreichs mit. Und ja, es war zu erwarten, es ist aber eine rein legalistische Entscheidung. Die 5 Richter des Obersten Gerichtshofs haben einstimmig das entschieden. Und natürlich fiel die Reaktion von Nicola Sturgeon, wie sie sich ja selbst ausspricht, also dem Scottish Accent, und ich war sehr oft in Schottland in den letzten Jahren nach dem Brexit, um den Brexit. Sie hatte hier ein hohes politisches Risiko eigentlich hier jetzt gelanciert, weil sie wollte unbedingt dieses zweite Indy 2, heißt das immer im Terminus Technicus der Schotten, also das zweite Unabhängigkeitsreferendum nach 2014. Unbedingt, weil das ist das Hauptziel ihrer Partei. Und sie hatte bei der letzten Regionalwahl in Schottland gesagt, wenn die Parteien, die das wollen, das sind auch die Grünen und die ALBA-Partei, eine Splitterpartei von den schottischen Nationalisten, wenn die Mehrheit eben dafür ist, dann werden wir das nochmal versuchen. Aber sie hat immer gesagt, sie will nicht den katalanischen Weg gehen. Und auch da war ich ja damals, als die Katalanen dieses Unabhängigkeitsreferendum hatten, im Nachfeld da mit dem Streit mit Spanien. Also sie will einen legalen Weg gehen und sie will die nächste Unterhauswahl dann eben zu der Abstimmung machen über die Unabhängigkeit Schottlands. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, die Leute haben andere Dinge im Kopf, wie hohe Inflation, die schlechteste Wirtschaftsleistung nach Russland in den G20, in Großbritannien, die steigenden Energiepreise, als sich jetzt den Kopf zu zerbrechen über Unabhängigkeit in Schottland, obwohl nach dem Brexit die Stimmung schon sehr pro Unabhängigkeit war.
Ich wollte gerade sagen, nach dem Brexit-Referendum kam ja raus, dass eben tatsächlich eine deutliche Mehrheit in Schottland eben wirklich dagegen gestimmt hat und auch neue Zahlen, dass auch jetzt in Gesamtgroßbritannien sogar die Zustimmung zum Brexit da zurückgeht. Kann natürlich auch an der wirtschaftlichen Lage, an den Folgen liegen. Aber das zeigt ja, dass doch dieses Thema jetzt nicht komplett vom Tisch ist. Und ich meine, selbst wenn sie jetzt mit dieser Forderung gescheitert ist oder mit dieser Idee vorerst, kann das ja auch Identitätsgründe haben, dass man eben sagt, wir sind eben die Schottinnen und Schotten und wir denken darüber nach. Das ist ja wirklich auch so ein identitätsstiftendes Moment.
Vollkommen richtig, Jana. Es hat Identitätsgründe, weil die Schotten sind Schotten. Sie fühlen sich in erster Linie als Schotten und dann erst als Briten. Das ist ganz, ganz klar. Aber man muss einfach auch die Abhängigkeiten sehen. Also ich wäre sogar gar nicht überzeugt, dass ein Unabhängigkeitsreferendum eine Mehrheit findet, weil man muss die Fakten kennen. Das sind über 2.200 Pfund pro Jahr und Bürger in Schottland, die aus dem Süden von England transferiert werden an Nettotransfers, an Haushaltshilfen und so weiter. Das ist ein großer Faktor. 3/4 des Handels wickelt Schottland mit dem Rest des Vereinigten Königreichs ab und nur den Rest dann mit der Welt. Ne? Schottischer Whisky geht zwar überall hin, aber ja, und es ist nicht so einfach, es ist ja auch kein Selbstläufer, dann in die EU wieder einzutreten. Da müssen ja Verhandlungen geführt werden. Also es geht hier auch um ein parteipolitisches Manöver, das Nicola Sturgeon gemacht hat, um ihre Partei stark zu machen. Und man muss auf die nächste Unterhauswahl gucken. Wenn sie die wirklich zur Abstimmung in Schottland machen will, über die Unabhängigkeit oder ein Referendum, naja, es geht darum, dass Labour die Tories ablöst in London. Und ich glaube, dass dann viele Schotten das primär sehen wollen und dann vielleicht gar nicht die SNP, die schottischen Nationalisten wählen werden, sondern eher Labour, um dann sicherzustellen, dass Labour eine Mehrheit hat. Denn ob es eine Koalition geben kann zwischen schottischen Nationalisten und Labour im Parlament, das steht mal in Frage. Es wäre denkbar. Aber Labour strebt natürlich eine eigene Mehrheit an und Labour ist eigentlich auch pro Erhalt der Union. Viel interessanter ist natürlich auch zu sehen, ob das ganze Vereinigte Königreich auch jetzt nach dem Ableben von Queen Elizabeth zusammenbleibt. Denn in Nordirland gibt es mittlerweile eine katholische Mehrheit.
Burkhard Birke, vielen Dank für Ihren Besuch. Sie haben uns heute eine Stunde lang auch Ihre vielen Brillen als ehemaliger Auslandskorrespondent geliehen. Und ja, ich fand, ganz schön viele Perspektiven geteilt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, war ein Vergnügen.